ARD.
Welt macht China. Heaven Supermarket in Beijing mitten in der Nacht. Etwas zwischen Bar, Supermarkt und Club. Say one, two, three, let's go. Heaven Supermarket ist ein riesiger Selbstbedienungsladen aus mehreren Räumen mit Bühnen, unzähligen Stühlen, Sofas und Tischen. Das ist nicht gerade das schickste Lokal, aber sehr geschätzt von den Gästen. Diese junge Frau kommt gerne zum Entspannen in den Heaven Supermarket, denn der Alltag sei zu stressig und zu anstrengend. Währenddessen nehmen Leute in Shanghai an kleinen Fenstern ihre 1A-Cocktails an und setzen sich dann auf den Bürgersteig, auf so kleine Stühle und Hocker. Eine neue Entwicklung in den letzten Jahren. Aber in Städten wie Beijing und Shanghai bangen Bars oft um ihre Existenz, wegen der hohen Mieten und auch wegen dem Druck der Behörden. Manchmal müssen die Bars sogar schließen. Es bedeutet, dass ein weiterer unserer sicheren Orte verschwunden ist. Ich bin tatsächlich besorgt über die Zukunft unserer Community, sagt hier diese Frau, die gerne in eine Bar geht. Wie und warum ist die Barszene betroffen? Wie viele Freiheiten hat sie in einem autoritären Staat? Wir gucken außerdem auch auf Karaoke-Bars und ihre kulturelle und gesellschaftliche Rolle in China. Welt macht China ist wieder zurück und in dieser Folge nehmen wir euch mit in das Barleben der Metropolen Shanghai und Beijing. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Joyce Lee. 得不到你的爱情，像冬夜里没有光明。你不给我一颗痴心，像黑夜里头找不到那踪影。Ja, so klang Shanghai in den 1940er Jahren, schön jazzig. In den Jazzbars waren Frauen in Qipaos, den traditionellen chinesischen Kleidern, und die Männer waren in Anzügen. Die Elite hat sich zu diesen Songs in den Bars vergnügt und schon damals hatte die chinesische Metropole an der Ostküste ein sehr aktives Nachtleben. Shanghai war einer der ersten Städte, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts dem Westen geöffnet hatte, und entstanden ist dann ein Mix der westlichen und chinesischen Welt, und auch heute ist die Stadt ein beliebter Ausgehort. Um zu wissen, wie es heute in den Bars aussieht, haben wir ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt in Shanghai losgeschickt. Hi Eva.
Hi aus Shanghai.
Wenn du in Shanghai ausgehst, wohin gehst du?
Ich hatte da so eine Stammbar, also ich gehe nicht so oft aus, aber wenn es was gab, wo ich öfter hingegangen bin, dann die, und die hat leider dicht gemacht jetzt vor ein paar Monaten. Das war das Roxy, eine Bar, die auch als LGBTQ-freundlich galt. Und da gab es laut engerem Umfeld der Bar Druck von den Behörden. Die war wohl zu feministisch gewesen. Und bei der Bar war es so, dass früher ganz viele BHs über der Bar hingen. Und irgendwann hingen die dann nicht mehr da. Und dann, als der Laden dicht gemacht hat, habe ich mit der Besitzerin auch gesprochen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass die BHs eben auf Anordnung der Behörden dort nicht mehr hängen durften. Und ja, dann war der Laden eben zu. Jetzt, naja, mal schauen. Es gibt einen Neustart der Bar unter einem neuen Namen, neues Konzept. Ich denke schon, dass die Kunden wahrscheinlich treu bleiben werden, auch wenn das Setting anders ist. Und ich habe auch vor, wieder hinzugehen. Und was andere Locations angeht, habe ich Shanghai natürlich auch etwas erkundet. Das waren dann aber eher so Eintagsfliegen.
Also wenn das Roxy im neuen Gewand wieder aufmacht, dann komme ich auf jeden Fall gerne mit. Eva, du lebst ja jetzt seit 3 Jahren in Shanghai. Was meinst du, was macht so die Shanghaier Bar-Szene so einzigartig?
Also wie du vorhin schon sagtest, es ist so ein Mix aus internationalem und chinesischem. Man kann sich so seine Nischen suchen. Es ist von allem was dabei. Einzigartig finde ich, dass es so eine Art Straßentrinkkultur gibt. Ich war ja schon vor 10 Jahren als Studentin in Shanghai. Da habe ich das noch so ein bisschen anders wahrgenommen. Da gab es Bars und Clubs, wo man reingegangen ist. Und heute gibt es sowas, was ich auch aus Deutschland kenne, dass man vor einem Kiosk am Straßenrand steht und was trinkt. Und dabei finde ich sehr besonders, dass es sich die Leute dabei auch gemütlich macht. Also mit Camper-Club-Stühlen, und dabei gibt es dann nicht nur Bier, sondern auch edle Cocktails am Straßenrand. Da gibt es dann so kleine ausgefeilte Bars mit kleinen Ausgabefenstern, und dann kann man sich dort gut gehen lassen. Das Wetter in Shanghai ist ja auch so, dass ja, es lange warm bleibt. Also Anfang Oktober sind die Temperaturen immer noch spätsommerlich, sodass man im T-Shirt draußen sitzen kann oder in einem leichten Pullover. Die Saison ist also sehr lang. Und ich habe dazu auch mit einer Barbesitzerin gesprochen, mit Wu Liuling. Die ist an der Changle-Straße. Das ist so in einem ganz bekannten Partyviertel heute in Shanghai. Und sie hat dort miterlebt, wie sich diese Straßentrinkkultur entwickelt hat. Sie ist hier ganz früher auch schon gewesen als Blumen- und Obstverkäuferin. Und sie meinte, vor 15 bis 20 Jahren wäre da noch keine Trinkkultur auf den Straßen gewesen. Das hätte sich dann erst im Laufe der Jahre geändert. Und sie hat dann auch angefangen, Alkohol auszuschenken und hat eben keine Blumen und kein Obst mehr verkauft. Also sie meinte, am Anfang hätten sie noch Tische und Stühle gehabt in ihrer Location und dann, weil so viele Leute kamen, haben sie dann die Tische rausgenommen und hatten dann nur noch Stühle und irgendwann, weil immer noch mehr Leute kamen, haben sie dann auch die Stühle rausgenommen und jetzt ist es eben so, dass die Leute einfach draußen auf dem Bürgersteig sitzen und dort miteinander anstoßen.
Ja, so prostet man sich in China zu mit Ganbei und wortwörtlich übersetzt bedeutet das trockenes Glas. Als ich jetzt diesen Sommer in Shanghai war, da waren wir ja abends zusammen auch mal unterwegs, Eva. Und ja, wir haben schon einige interessante Spots gesehen. Also da gab es zum Beispiel diese Garage bzw. Autowerkstatt, wo jemand experimentelle elektronische Sounds aufgelegt hat. Und davor saßen dann Leute auf so Campingstühlen mit Drinks. Daneben war eine Party in einem kleinen Imbiss, wo Shawarma verkauft wird.
Genau, also es war sehr interessant. Das ist so eine Autowerkstatt, die quasi abends mitbenutzt wird von der Bar nebenan als Space, damit es ein bisschen größer ist. Und ich habe mit dem Besitzer nochmal gesprochen, der ist 26 Jahre alt und der macht sehr viele Dinge gleichzeitig. Also der verkauft tagsüber Kaffee und dann noch was zu essen und abends schenkt er dann noch Alkohol aus. Da gibt es auch noch so ein kleines DJ-Pult, das offen ist für alle Leute, die mal Lust haben, was auszuprobieren. Meistens läuft dort Techno und auch DJs aus Berlin legen wohl manchmal auf und natürlich auch chinesische DJs. Und wie das klingt, das können wir uns mal anhören. Und auch hier gibt es eben diese Klappstühlchen vorne auf dem Bürgersteig. Man kann hier einfach chillen und auch Spiele spielen. Zum Beispiel gibt es chinesisches Schach oder auch Mahjong. Auf Chinesisch sagt man Mahjong. Das ist so ein chinesisches Spiel mit Spielsteinen. Und Wu Su, der Besitzer des Ladens, der hat mir erzählt, dass er das Shanghaier Nachtleben sehr facettenreich findet, dass es einfach sehr, sehr vieles Unterschiedliches zu erleben gibt. Also er meinte, viele Freunde von ihm, die mal ins Ausland gegangen sind und dann wieder zurückgekommen sein, würden sagen, dass es in Shanghai sehr, sehr viel zu erleben gibt in nur einer einzigen Nacht. Und auch unter der Woche ist viel Action. Es ist auch alles sehr dicht im Zentrum zu finden. Also innerhalb von 30 Minuten kann man mit dem Taxi oder Fahrrad alles erreichen. Das kann ich selbst auch bestätigen. Und er meinte auch, dass es halt unterschiedliche Bars gibt mit unterschiedlichen im Angebot. Also es gibt Bars, die sind dann um 5 Uhr morgens noch geöffnet. Es gibt Bars, in denen man einfach nur chillen kann, sich hinlegen kann und Musik hören kann, aber auch Bars, in denen man tanzen kann. Und eine, die den Abend da war und bei ihm zu Gast war, ist Joran und ist aus Henan, kennt also auch das Nachtleben in anderen Städten in China.
Henan, eine kleine Stadt.
Ja, sie meint, dass es dort eben ganz viele Nachtmärkte gibt, wo sie herkommt und dass sie dann in Shanghai gemerkt hat, dass nicht alle Städte Nachtmärkte erlauben, dass in anderen Städten die Straßen sehr stark kontrolliert werden, dass es in Shanghai eben keine Nachtmärkte gibt. Diese Atmosphäre, dass die Leute auf ihren Klappstühlchen draußen in Shanghai sitzen, auf diesen Partystraßen, hat sie an die Nachtmärkte erinnert.
Wenn Chinesen und Chinesinnen ausgehen, wie sieht das denn aus? Also wie feiern sie eigentlich?
Also ich würde sagen, es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt auch Unterschiede dazu, wie zum Beispiel Leute in Deutschland feiern. Es gibt auch definitiv Chinesinnen und Chinesen, die auf der Tanzfläche tanzen, aber auch andere, die es etwas ruhiger mögen. Und ich denke auch, dass es einen Wandel gab in den vergangenen 10 Jahren. Zum Beispiel, als ich noch als Studentin in Shanghai war, 2014/15, da gab es in vielen Clubs noch ganz viele Sofas mit Tischen. Also da gab es eigentlich mehr Sofas, als Platz zum Tanzen war. Diese Tische konnte man sich mieten und Chinesinnen und Chinesen haben dort auch gerne einfach mal so Spiele gespielt, wie Karten zum Beispiel. Und heute würde ich sagen, ist das ein bisschen anders. Es gibt deutlich mehr Tanzflächen und auch Clubs wie in Deutschland einfach mit einer Bar, Tanzfläche und DJ zum Beispiel. Und ich würde sagen, das hat sich auch hier jetzt in Shanghai durchgesetzt. Und trotzdem merke ich, dass es auch noch Unterschiede gibt, zum Beispiel wie man den Abend gestaltet, dass zum Beispiel viele immer noch auch gerne Spiele spielen, auch in einer Bar, wie hier zum Beispiel in einer Bar. Das war so eine Art Lügenmäxchen, würde ich sagen. Also hier geht das Spiel so, das ist ein ganz bekanntes Würfelspiel, dass wer verliert, muss trinken. Und es ist generell so, das beobachte ich auch bei meinen chinesischen Freunden, dass wenn ich sie zu mir nach Hause auch einlade, dass sie dann auch gerne ein Spiel auspacken, zum Beispiel chinesisches Schach. Und auch in einer Bar, wenn sie mit mir in eine Bar gehen, dann finden sie es oft zu langweilig, sich einfach nur zu unterhalten, was zu trinken, sondern da finden sie es immer schön, wenn es noch was zu spielen gibt. Und ich habe da auch zum Beispiel schon mal ein Mikado-Spiel mitgebracht, das kannten sie noch nicht und fanden sie dann auch ganz toll.
Wir haben ja vor etwa 10 Jahren zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Unis in Shanghai ein Auslandsjahr gemacht. Und dieses Jahr jetzt, als ich dich besucht habe, da sah es in der Barszene Shanghais schon anders aus als früher, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich auch beobachtet. Und es ist sowieso eine ständige Veränderung. Also dass Restaurants, Geschäfte, Bars sich laufend ändern. Die Fluktuation ist da sehr hoch. Und innerhalb von ein paar Monaten schon kann sich das ändern. Aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel, dass der Laden einfach nicht läuft. Aber auch, dass Leute einfach gerne auch in China was Neues ausprobieren. Also die Startup-Kultur ist hier sehr groß, dass man einfach mal ein neues Geschäftsmodell nochmal wagt. Es ist aber auch schon so, dass auch die Regierung manchmal einfach mal ein Gebäude dicht macht und was anders gestalten will und die Geschäfte sich dadurch ändern. Ich wollte dir eine Cocktailbar zeigen und als wir dann da angekommen sind bei der Adresse, war dann einfach in dem Gebäude, waren sämtliche Türen und Fenster zu betoniert. Und da wäre eigentlich die Bar gewesen.
Das heißt also, auch wenn die Bar eine Genehmigung hat oder irgendwie einen gültigen Mietvertrag, das ist ja dann egal. Also wenn die Behörden etwas neu machen wollen, dann wollen sie es neu machen, dann ist das einfach so.
Ja, genau. Also es ist ja grundsätzlich so in China, dass von oben herab entschieden werden kann und dabei ist es egal, ob sich dabei um einen Solarpark handelt und Bauern ihr Land dafür abtreten müssen. Da war ich auch kürzlich zu einer Geschichte unterwegs gewesen. Oder ob Bars und Läden in einer Stadt schließen müssen, weil die Regierung dort etwas vorhat. Und ich war jetzt in diesem Fall der Cocktailbar auch kurz mit dem Besitzer in Kontakt und habe ihn gefragt, was da los war. Und er meinte, er musste innerhalb von wenigen Monaten schon zweimal umziehen, weil er einfach genau dort war, wo die Behörden gerade was anderes vorhatten. Da hatte er einfach Pech. Und er meinte, Zitat, die Regierung wolle die Umgebung umbauen. Genauer weiß ich es jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass sich die Ladenbesitzer dann fügen müssen und das auch teils sehr kurzfristig.
Ja, China ist nun mal ein sehr schnelllebiges Land. Aber was bedeutet diese Schnelllebigkeit oder auch diese Veränderungen für die lokale Barszene?
Ich denke, dass einerseits ist das Nachtleben sehr lebendig macht, weil es immer was Neues gibt. Und andererseits trifft es eben auch die Leute, die ja mit den Bars emotional was verbinden. Die Barbesitzer, für die hängt die Existenz dran, aber auch die Communities, die Leute, die dort gerne hingegangen sind, die sind dann natürlich auch traurig, dass es das nicht mehr gibt. Das hier ist Xin Ye, den habe ich beim Feiern auch getroffen und er meinte, dass nach der Corona-Pandemie viele Nischenclubs zugemacht hätten, die Underground-Musik gespielt haben. Genau, die hätten dann weniger finanzielle Unterstützung und auch mehr Geldstrafen, meinte er. Ich habe ja vorhin schon mal von der LGBTQ-freundlichen Bar Roxy erzählt und da habe ich es ja auch selbst erlebt, wie diese Bar dicht gemacht hat und das war ein Wegbruch für eine ganze Community. Diese junge Frau sagt zum Beispiel, dass es für sie bedeutet, dass ein weiterer ihrer sicheren Orte verschwunden ist und dass sie tatsächlich auch sehr besorgt sei über die Zukunft der Community, denn es sei nicht nur eine Bar gewesen, sondern auch ein Safe Space für die LGBTQ-Community.
Das heißt ja, dass die Bars immer einen Plan D haben müssten oder eigentlich immer damit rechnen müssen, dass sie irgendwann nicht mehr da sind. Danke, Eva Lambi-Schmidt, dass du uns in die Bars von Shanghai mitgenommen hast und uns auch von den Herausforderungen der Barbesitzer und Barbesitzerinnen erzählt hast. Ob es jetzt in Beijing die gleichen Herausforderungen sind und warum Bars ja als unpolitische Zentren, so könnte man denken, reguliert werden, das finden wir jetzt heraus. ARD-Korrespondent Benjamin Eisel in Beijing. Wenn dich jetzt jemand fragt, wo kann man in Beijing weggehen, was würdest du empfehlen?
Es gibt total unterschiedliche Orte, die mir gefallen. Zum Beispiel gibt's in einem Hochhaus eine Reihe Bars, die sind in Wohnungen untergebracht, auch zwischen richtigen Wohnungen, wo Leute leben. Das finde ich ist sehr außergewöhnlich und man hat einen tollen Ausblick über die Stadt. Es gibt tolle kleine Bars in den Hutongs, das sind die Gassen im Altstadtzentrum Beijings. Da gibt's zum Teil Live-Musik und die Eingänge muss man dann suchen, die sind versteckt in den Hinterhöfen. Und es gibt auch richtige Underground-Läden, wo DJs moderne elektronische Musik auflegen. Das sind alles Orte, von denen gibt es nicht so viele. Die muss man suchen und kennen, aber die sind auch ganz besonders.
Wir haben ja eben von Eva gehört, was die Shanghaier Barszene auszeichnet. Was hat denn Beijing so zu bieten? Also was macht die Beijinger Barszene so besonders?
Ich glaube, der große Unterschied zu Shanghai ist, dass das Angebot einfach viel kleiner ist. Vor allem an ja kleineren, unabhängigen Bars, die man ja in Shanghai schon fast, kann man sagen, auf dem Präsentierteller geliefert bekommt. Man muss ja nur durch die ehemalige französische Konzession laufen und da sind ganz viele Bars und das gibt's in Beijing nicht wirklich. Hier ist das Underground-Nachtleben viel versteckter und auch, das muss man auch sagen, viel verteilter über die Stadt. Das ist nicht so konzentriert wie in Shanghai.
Und warum ist das so?
Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, zum einen ist Beijing anders aufgebaut als Shanghai, wo es ja mit der französischen Konzession, mit der ehemaligen, eben einen sehr europäischen Teil gibt, mit Läden und kleineren Straßen, die, ja, kann man schon sagen, geradezu dazu einladen, eine Bar zu eröffnen. Hier ist einfach alles viel größer, die Straßen sind größer, breiter und das wirkt auch erstmal nicht so einladend. Wie gesagt, hier muss man einfach genauer hinschauen, um die coolen Orte zu finden. Shanghai ist auch eine viel internationalere Stadt, das war sie schon immer und ist es auch bis heute. Und eine Stadt mit einer Ausgehkultur, was Beijing eben nicht so sehr hat. Und ein Grund dafür ist vielleicht auch die politische Komponente. Beijing ist die Hauptstadt Chinas und hier ist weniger Platz für ja, Underground-Leben als im viel wirtschaftsorientierteren Shanghai. Und dementsprechend wird es Bars ja auch schwieriger gemacht.
Wir haben ja auch vorhin gehört, in Shanghai müssen sich viele Barbesitzer und Besitzerinnen mit Problemen wie hohen Mieten oder auch spontanen Abrissen oder auch staatlichen Regulierungen herumschlagen. Aber das ist das in Beijing genauso oder sogar noch verschärft?
Im Prinzip sind das die gleichen Herausforderungen wie in Shanghai oder in anderen Orten in China. Und ja, genau wie du sagst, etwas verschärft, etwas härter, würde ich sagen, wegen eben dieser politischen Komponente. Ich habe mich neulich mit einer Besitzerin einer Bar unterhalten, die hatte gerade einen Ort geschlossen und ist an einen neuen Ort gezogen und hat ihre Bar wieder neu aufgemacht. Sie hat es so beschrieben als ja einen ständigen Überlebenskampf an der Schwelle zur Illegalität, also immer mit der Polizei Probleme, mit Anwohnern, mit Behörden. Ich habe sie auch gefragt, ob sie das Ganze auch bei uns im Podcast sagen würde und das wollte sie nicht. Da ist einfach bloß nicht auffallen, die Devise.
Wenn du die Szene in Beijing so beobachtest, was hat sich so in den letzten Jahren verändert?
Es ist schon auch so, wie Eva sagt in Shanghai, dass hier immer Läden auf- und zumachen, wie auch hier von dieser Barbesitzerin, von der ich gerade gesprochen habe. Aber es gab ja auch so eine ganz große Veränderung, was ich mitbekommen habe. Das war 2017. Da wurde ganz viel auf einmal geschlossen in so einer groß angelegten Aktion. Da kamen über Nacht Lastwagen, haben Ziegelsteine abgeladen vor den Läden, die geschlossen werden sollten. Und dann wurden damit einfach die Fenster, die Türen, die Eingänge zugemauert. In der ganzen Stadt, nicht nur von Bars, auch von kleinen illegalen Läden, von Restaurants, zum Teil auch Friseursalons und so. Und da ist ganz viel über Nacht verschwunden. Unter anderem auch die berühmt-berüchtigte Sanlitun Side Street, manchmal auch Dirty Alley oder Dirty Bar Street genannt. Da gab es ganz viele Bars, da brummte das Nachtleben, es gab auch Essenstände und so weiter. Das Ganze verschwand über Nacht.
Ganz kurz, und wenn du von illegalen Läden sprichst, dann meinst du Läden, die keine Genehmigung haben, ne?
Ganz genau, Läden, die keine Genehmigung haben, die gibt's immer noch, aber die sind schon deutlich weniger geworden inzwischen.
Okay, also Beijing als Hauptstadt, es gibt weniger Platz für das Untergrundleben dort. Es soll alles irgendwie auch schön und geglättet wahrscheinlich aussehen. Aber trotzdem bleibt die Frage, also Bars sind ja im Grunde recht unpolitisch, aber warum werden sie staatlich ja so stark reguliert und auch weggemacht wie in Sanlitun?
Ja, wie du schon sagst, alles soll sauber und vorzeigbar sein und vor allem ja kontrollierbar. Und gerade im Herzen der Stadt Sanlitun, wo zum Beispiel diese sogenannte Dirty Bar Street war, das ist ein Botschaftsviertel. Hier sind viele Botschaften, internationale Organisationen. Unser Studio ist auch hier. Und da hat in den Augen der Stadtverwaltung, der Staats- und Parteiführung ja so eine dreckige Straße. Und man muss schon sagen, die war wirklich dreckig und informell, nichts zu suchen. Und 2017 war diese große Aufräumaktion. Aber wie gesagt, der Kampf der Bars geht weiter. Ständig verschwinden welche, tauchen neue irgendwo auf oder eben auch nicht wieder. Vielleicht werden solche Bars auch als Orte gesehen, die eben nicht kontrollierbar sind, wo Dinge diskutiert werden, Gedanken ausgetauscht werden, die nicht im Sinne der Kommunistischen Partei Chinas sind.
Benjamin, du wolltest uns jetzt noch in eine Bar nehmen, die es länger gibt, die ist auch recht beliebt bei den Menschen in Beijing. Allerdings ist das keine von den Underground-Bars. Erzähl mal, wohin es geht.
Das habe ich an einem Montagabend aufgenommen, und zwar am Montagabend vor dem chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober. Und zwar im Heaven Supermarket, auch hier in Sanlitun in Beijing.
Eine Bar, die Supermarkt heißt, das klingt jetzt eben nach Live-Musik. Warum stellst du uns jetzt ausgerechnet diesen Laden vor?
Ja, weil ich ihn ganz besonders finde. Jetzt nicht, weil ich ein großer Fan bin oder weil es meine Lieblingsbar wäre. Ich finde, der Laden ist zu groß, zu laut, zu verraucht. Aber vielleicht macht es genau das auch aus, warum ich den so besonders finde. Es ist ganz anders als alles, was ich sonst kenne. Diese Underground-Bars, über die ich vorhin gesprochen habe, so toll ich die finde und so gerne ich da hingehe, so ähnlich gibt es sie auch in Berlin, in Köln oder in New York. Aber sowas in der Art, das habe ich tatsächlich noch nirgendwo gesehen.
Okay, aber Heaven Supermarket, was ist daran so besonders?
Also der Name ist Programm. Es gibt einen Supermarkt in diesem Laden. Da geht man mit einem Einkaufskorb rein und man kann aus 41 Kühlschränken, ich habe es gezählt, Getränke auswählen. Hauptsächlich Alkohol. Es ist relativ günstig, aber wenn man es mit anderen Bars vergleicht, dann bezahlt man an der Kasse und dann kann man sich an einen der, ja ich vermute mal, ich habe es nicht gezählt, aber hunderten Tische setzen. In einem Raum gibt's Live-Musik, haben wir eben gehört. Dann gibt's Disco-Musik in einem anderen Raum. Die Leute spielen Würfelspiele an. Andere spielen Trinkspiele, zum Teil sitzen da Leute mit dutzenden Flaschen Bier auf dem Tisch, die sie gar nicht trinken können, weil es so viel ist. Andere tanzen, es gibt mehrere DJs auf der Bühne und die Leute hüpfen im Takt neben den DJs. Also das ist so eine Mischung aus, ich würde sagen, Berliner Späti, Bar, Livehouse, Disco, da ist für jeden was dabei.
Und was ist das so für ein Publikum? Also was für Leute gehen dann zum Heaven Supermarket?
Das Publikum ist sehr jung, also ich würde sagen so in den 20ern, vielleicht Anfang 30. Es gibt mehr Männer, aber nicht ausschließlich. Ich habe auch viele Frauen dort gesehen und getroffen und auch mich mit einigen unterhalten. Und alle waren da sehr nett, es war eine sehr entspannte Stimmung. Ich bin alleine hingegangen und habe mich dann immer zu den Leuten an die Tische gesetzt. Und die fanden das immer lustig, dass ich mich dazu gesetzt habe. Ich habe auch oft Bier angeboten bekommen. Und dann habe ich ein paar Mal gefragt, was den Leuten so gefällt an dem Laden. Fangsong, sagt sie, was ich total lustig finde, weil diese Musik so ballert.
Ja, und man merkt so ein bisschen, dass sie was getrunken hat.
Ja. Sie hat gesagt, sie ist hier, weil es ein Feiertag ist. Also der Abend war das vor dem Nationalfeiertag. Sie war zum ersten Mal dort und meinte, dass es super sei dort. Auch unter anderem, weil es keinen Mindestverzehr gibt. Das gibt's häufig in chinesischen Bars. Und hier holt man sich einfach aus dem Supermarkt, was man will, zu günstigen Preisen. Und die Musik gefällt ihr auch, sagt sie. Die fand sie gut zum Entspannen.
Gut, also das war Heaven's Supermarket. Klingt so ein bisschen nach einem Vergnügungspark gedacht für die Nacht. Beijing als ja Hauptstadt wird aber, was das Nachtleben angeht, stärker reguliert. Das haben wir vorhin von Benjamin Eisel gehört. Mit Ben und Eva möchte ich jetzt aber noch über eine andere Form der Bars reden, die in China eine lange und wichtige Tradition hat. Und das sind Karaoke-Bars. Ja, vielleicht erkennt ihr ja diese Stimme. Die haben wir eben im Podcast hier schon mal gehört. Das ist Eva in einer Karaoke-Bar. Und in China gibt es ja ganz viele Karaoke-Bars. Es ist auch total egal, wie gut man singt. Hauptsache, man kann loslassen und Spaß haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich war noch etwas zurückhaltend. Aber ja, genau, das war ich. Das war Molly Hua, das ist ein bekannter chinesischer Song.
Und beschreib mal, wie können wir uns so eine Karaoke-Bar vorstellen?
Ja, das ist nicht so, dass ich jetzt da für alle in einer offenen Bar gesungen habe, sondern man hat dann zusammen mit seinen Freunden einen kleinen Privatraum, so eine kleine Lounge. Man muss sich das so vorstellen, man kommt rein in ein großes Gebäude, da gibt's dann Flure, von denen viele Türen abgehen und dann wird man in einen der Räume geführt und bezahlt diesen Raum für eine gewisse Zeit, so wie man auch eine Bowlingbahn zum Beispiel bezahlt. Und dann ist in diesem Raum ein Sofa, ein Tisch, dann eine kleine Stage vorne mit einem Standmikro. Es gibt auch Handmikros, die man mit aufs Sofa nehmen kann. Und vorne ist dann ein großer Bildschirm, wo man Musikvideos abspielen kann, zusammen mit den Songtexten, die angezeigt werden. Und dann geht's los. Und man hat so ein privates Karaoke-Event mit der Gruppe, mit der man gerade unterwegs ist. Man kann dann seine eigenen Songs auswählen in so einem kleinen Computer und ist dann aber echt beschränkt in der Auswahl der englischen Songs. Es gibt dann oft sowas wie Britney Spears Toxic oder von Taylor Swift We Are Never Getting Back Together. Das sind so Optionen, die sind meistens safe, aber sonst gibt es dann eher chinesische Songs in der Mehrzahl. Das ist aber auch ganz lustig und die chinesischen Freunde freuen sich auch, wenn man mal was Chinesisches mitsingt.
Interessant finde ich, dass viele der Klassiker, die es eben beim Karaoke gibt, die Chinesinnen und Chinesen gerne singen, aus Hongkong oder Taiwan stammen. Das liegt daran, dass es dort eben schon viel früher eine Unterhaltungs- und Musikindustrie gab als in Festlandchina. Aber inzwischen sind viele Songs auch aus dem Festland auch ganz weit verbreitet und es gibt richtig gute eingängige Lieder aus China, die gern gesungen werden.
Ich bin auch mit Karaoke aufgewachsen. Also meine Mama ist ganz großer Karaoke-Fan und sie hat zum Beispiel super gerne Songs von Teresa Teng gesungen. Ja, das ist zum Beispiel eines der Hits der Schlagerklassiker der Ikone Teresa Teng. Das ist eine legendäre taiwanische Sängerin. Ben, du hast ja gerade auch gesagt, dass viele ja, Hits oder viele ja, Karaoke-Songs eben aus Taiwan kommen. Und Teresa Teng war in den 70ern und 80ern durch ihre sanfte Stimme, die gefühlvollen Lieder super beliebt in ganz Asien. Und sie hat einfach Generationen geprägt. Bis heute trällern ja gerne die älteren Generationen ihre Songs. Generell muss man einfach auch sagen, Karaoke ist einfach Teil der Nachtkultur in China.
Ja, das stimmt. Und es spielt auch beim Geschäftemachen eine große Rolle. Also was gemeinsam trinken zu gehen, kann in China eine Geschäftsbeziehung stärken und da entstehen dann auch Deals und Verträge. Ich habe Zhang Jiaoyang getroffen. Er arbeitet in Shanghai in der Finanzindustrie und hat mir das auch nochmal bestätigt.
Wir müssen
Er meinte, man müsse beim Geschäfte machen trinken, um die Anerkennung und das Vertrauen zu stärken. Und in China gäbe es die Tradition, dass ernste Dinge nur bei einem Drink besprochen werden dürften. Und dass das jeder quasi kennt, dass es eine entspannte Umgebung schaffen würde und dass man sich sogar besser ausdrücken könnte, wenn man trinkt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob bei wie vielen Drinks das immer noch der Fall ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Karaoke-Bars lange als Treffpunkte galten, zu denen man seine Geschäftspartner auch hin ausführen kann. Und das hat allerdings heute anscheinend abgenommen, laut Recherchen unseres Teams, auch weil Karaoke-Bars, aber auch Massageläden zum Beispiel in Verruf geraten sind, dass dort auch anderes Business stattfindet, so in Richtung Rotlichtmilieu. Da sind die Behörden auch gegen vorgegangen und heute gehen viele Leute einfach gerne privat in Karaoke-Bars, um dort zu singen und eine schöne Zeit zu haben.
Es gibt also seriöse und unseriöse Karaoke-Bars. So oder so, man kann sich ja ewig darin aufhalten.
Ja, zum Teil sind das riesige Komplexe mit dutzenden Kabinen. Man kann sich da wirklich auch verlaufen, wenn man mal zur Toilette geht und sich nicht merkt, wo man herkommt. Dann landet man auch mal bei anderen Leuten in der Kabine. Das ist mir auch schon passiert. Wie gesagt, man kann sich da Stunden aufhalten. Man kann Getränke bestellen, aber auch essen. Manche haben ein Buffet. Und viele von diesen großen Karaoke-Komplexen haben auch 24 Stunden geöffnet. Also ich war schon auf Privatpartys bei Leuten zu Hause, die dann entweder im 24-Stunden-Hotpot-Laden geendet haben oder eben beim Karaoke in so einem großen Komplex, weil zum Beispiel die Polizei kam wegen Ruhestörung und dann muss man eben irgendwo hin. Hotpot oder Karaoke, das sind immer große Favoriten und dann sind wir eben in so einer 24-Stunden-Karaoke-Bar gelandet und haben da weitergemacht.
Karaoke-Bars sind ja lange präsent und bestehen ja auch recht lange in Chinas Nachtleben. Sind sie denn damit, also bedeutet das auch, dass sie weniger von Regulierungen und so betroffen sind?
Das hängt natürlich davon ab, ob sie jetzt unseriös sind oder ob es solche kommerziellen Schuppen sind. Viele von denen sind eben diese großen kommerziellen Karaoke-Komplexe und das hat natürlich wenig mit Underground zu tun. Aber natürlich sollen dort auch nur Songs gesungen werden, die ja dem Willen der kommunistischen Staats- und Parteiführung widersprechen und keine ja aufrührerischen oder regierungskritischen Texte gesungen werden. Deswegen sind die in den Systemen, wo man die Songs raussuchen kann, im Normalfall auch gar nicht drin.
Wir haben jetzt einen Einblick bekommen, wie die Barszenen in Shanghai und Beijing aussehen. Und obwohl die Barbesitzer und Besitzerinnen mit vielen Herausforderungen kämpfen müssen, kommen die Bars immer wieder. Woran liegt das?
Ich würde sagen, vor allem, weil es eben diese sehr starke Startup-Kultur gibt in China, aber auch in Einzelfällen, weil ja Barbesitzer auch Leidenschaft haben für das, was sie tun. Ein Cocktailbarbesitzer, der gerne Cocktails macht, der will dann nicht irgendwie auf einmal Lieferdienstfahrer werden zum Beispiel, sondern das beruflich machen, was sie sich eben ausgesucht haben. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass gerade Shanghai ist so ein Ort, es ist so ein Traum für viele junge Menschen, hier zu leben und zu arbeiten. Shanghai ist aber kein leichtes Pflaster, die Mieten sind sehr teuer und gleichzeitig schwächelt die Wirtschaft. Man muss sich also wirklich überlegen, wie man hier seinen Lebensunterhalt verdient. Und da liegt für viele hier in diesem Entrepreneurship es nahe, ein eigenes Geschäft aufzumachen und was zu verkaufen. Und ich denke, wenn der eine hier nicht mehr weitermacht mit seiner Bar, dann wird eben der nächste eine Bar aufmachen. Es gibt so viele Menschen in China, jeder versucht sich da irgendwie durchzusetzen, mehr Geld zu verdienen, erfolgreicher zu sein als der andere. Das ist so ein Drive, von daher geht es immer irgendwie weiter.
Ja, und Chinesinnen und Chinesen sind einfach auch Geschäftsleute. Also wenn es irgendwo Geld zu verdienen gibt, dann machen die auch weiter. That's the spirit. Das erlebe ich schon so hier in China, auch jeden Tag. Und da lässt man sich nicht so leicht unterkriegen.
In welcher Stadt würdet ihr eher ausgehen wollen? Shanghai oder Beijing? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Wir veröffentlichen jetzt bis Dezember wieder alle 2 Wochen eine Folge. Welt macht China findet ihr in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Genauso wie die 3. Staffel von Dark Matters, der Geheimdienst-Podcast der ARD. In der 3. Staffel geht es um Agenten und ihre Arbeit, um Tarnung, Verrat und sogar Mord. An dieser Folge von Welt macht China haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt, Benjamin Eissel und Axel Dorloff, der die Folge redaktionell betreut hat. Vielen Dank auch an unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen in Beijing und Shanghai. Technik und Ton, Tom Megis und David Schöpe. Zum Welt macht China-Team gehören außerdem Zui Mu, Astrid Freieisen, Steffen Wurzel, Ruth Kirchner, Marc Krüger und Fanny Michaelis. Tschüss und bis bald, ich heiße Joyce Lee.